Ja, liebe Geschwister, wenn ich heute Morgen fragen würde, welche Farbe hat die Trauer? Welche Farbe würden Sie vorschlagen? Schwarz, braun. Genau, auf alle Fälle was Dunkles. In einer Umfrage wird das auch bestätigt, dass nämlich 88% der Befragten die Farbe Schwarz verbinden mit Trauer, mit Tod, mit Abgrund oder mit einem schwarzen Loch. In vielen Regionen Deutschlands wird ja bis heute von den nächsten Angehörigen von Verstorbenen ein Trauerjahr eingehalten und in diesem Trauerjahr wird dann auch schwarze Kleidung getragen. Doch bis weit ins Mittelalter war nicht schwarz die Farbe der Trauer, sondern weiß. Am eindrücklichsten kann man das sehen an dem Kreuzigungsbild des Isenheimer Altars. Da ist Maria ganz in Weiß gehüllt. Und auch Muslime, Buddhisten, Hinduisten trauern in Weiß. Und spannend fand ich, dass auch die Herrenhuter, ich denke, die meisten kennen auch die Herrenhuter-Losungen, dieses Heftchen mit den Bibelworten für jeden Tag, dass die Herrenhuter ihre Verstorbenen bis heute noch in weißen Särgen bestatten. Weiß als Farbe der Trauer, aber auch als Farbe der Hoffnung auf Auferstehung. Ich denke, Trauer ist weder schwarz noch weiß. Trauer hat viele Farben. So wie dieser bunte Schal hier. Trauer hat viele Farben, so hieß auch das Wochenende, das wir jetzt gemeinsam verbracht haben in einer kleinen Gruppe von Menschen, die auch jemanden verloren haben. Und ja, dieses Motto, Trauer hat viele Farben, hat uns ein Stück weit begleitet. Ich denke auch, die Farben sprechen ja zu uns und vermitteln uns etwas. Zum Beispiel die Farbe Rot kann gerade in der Trauer auch stehen für meinen Schmerz, für die Unruhe oder für die Liebe, die ich immer noch für den Menschen habe, der gegangen ist. Oder Blau für meine Einsamkeit, für die Leere oder das Erstarrtsein. Aber auch Grün für die Hoffnung, für die Zuversicht, dass es weitergehen wird, dass ich getragen werde. Oder überhaupt Bunt für alle Gefühle, die auftauchen und die auch sein dürfen, die wichtig sind. Jeder Mensch geht auch wieder anders mit Trauer um, drückt seine Trauer anders aus und braucht auch seine Zeit, um mit Trauer umzugehen. Im heutigen Predigttext, wir haben ihn vorhin gehört, geht es auch um Trauer bzw. um das Abschiednehmen. Jesus möchte seine Jünger darauf vorbereiten, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird, dass er sie verlassen wird und zu dem zurückkehrt, von dem er gekommen ist. Und Jesus weiß, dass jeder Abschied wehtut, jeder Abschied schmerzt. Er selber hat das ja erlebt, als sein Freund Lazarus verstorben ist. Da heißt es in der Bibel, ihm gingen die Augen über. Er weinte bitterlich über den Tod seines Freundes Lazarus. Tränen dürfen sein, Tränen sind sehr heilsam. Sie bewahren uns davor zu versteinern oder zu erstarren. Und ich denke, Tränen sind die Perlen der Liebe, die wir weinen. Denn nur die Liebe trauert, nur die Liebe weint.
Ja, wir haben zusammengesessen und ein bisschen überlegt, wie kann der Predigttext von heute eben verbunden werden mit dem Wochenende, was Ulrike hier verbracht hat zum Thema Trauer. Und da sind wir miteinander im Gespräch gewesen und deswegen ist es so, dass ich jetzt auch sozusagen noch ein wenig was zum Predigttext dazu sage. Es ist eben das Schöne, der Predigttext stammt ja aus den Abschiedsreden Jesu, also aus dem Johannesevangelium im 16. Kapitel. Und da heißt es eben vorher, schon bevor dieser Predigttext kommt, ihr werdet weinen und klagen, ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer soll in Freude verwandelt werden. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass also auch im Neuen Testament und bei Jesus selber die Trauer nicht sozusagen verschwiegen werden muss, sondern sie gehört zum Leben mit dazu. Das Weinen, die Trauer gehört mit dazu. Er macht die sozusagen nicht ungeschehen. Und das war auch die Situation der ersten Christen. Sie hatten Jesus erlebt und waren jetzt in der Hoffnung, dass ihre Toten auch auferstehen würden und Jesus bald wiederkommen würde. Aber nicht nur von Jesus mussten sie Abschied nehmen, sondern auch von ihren Verstorbenen. Das war eine regelrechte Krise in der ersten Zeit. Und das schimmert sicher durch diese Abschiedsreden hindurch. Abschied, etwas Schweres, schon gleich von Anfang an. Und dann zugleich dieses kleine Wörtchen aber und doch, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Aber ihr sollt nicht traurig sein. Und dann ist es sehr schön, wie Jesus in diesem Predigtwort, was für heute vorliegt, seinen Jüngern gewissermaßen ja wie eine Notration gibt für die Zeit, in der er nicht mehr da ist. Und diese Notration ist gewissermaßen das Gebet. Wir haben ja heute den Sonntag Rogate. Und dieses Wort dreht sich, ist nur um das Gebet, kann man sagen. Nicht nur, das werden wir sehen, doch an anderen Stellen auch um anderes. Denn da heißt es, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bittet, so werdet ihr nehmen. Also das Gebet ist sozusagen die Möglichkeit, die Spannung auszuhalten. Einerseits, Jesus ist gekommen, ist auferstanden, aber jetzt scheint die Realität des Todes noch um sich zu greifen. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Zwischenzeit zu überstehen, nämlich im Gebet, im Namen Jesu. Und das Gute ist, das hat sogar therapeutische Funktion, nämlich im Gebet das auszusprechen, was einem Not macht, was schwer ist. Gibt es auch Kraft, wenn sie das schriftlich machen können. Auch da gibt es Untersuchungen, wie gut das ist, das aus sich herauszunehmen, was einen zutiefst innerlich sozusagen bedrückt und deprimiert, nämlich es herauszusetzen, zum Beispiel aufzuschreiben, betend aufzuschreiben. Und schon wird die Trauer nicht mehr innerlich ihr Unwesen treiben. Die Trauer und die Not bekommt im Gebet gewissermaßen eine Adresse. Und dafür kann man auch gute Zeichen setzen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Christuskirche in Aschaffenburg eine Wand, gibt es in vielen Kirchen, wo Menschen ihre Anliegen, ihre Gebete draufschreiben können. Werden sie an die Wand geheftet und in den Kreisen der Gemeinde später gebetet. Oder Ulrike war jetzt einige Zeit in Cuxhaven als Kurseelsorgerin, Kurpastorin, wie das dort heißt. Ich habe sie da auch ein wenig unterstützt. Sie war dort 14 Tage, ich hatte nur eine Woche Urlaub sozusagen. Und da haben wir in dieser Kapelle in Cuxhaven-Dunen ist ein Schiff mit Sand und dort können Kerzen hineingelegt werden. Und es ist unfassbar, wie viele Menschen in diese winzig kleine Kapelle kommen, eine Kerze anzünden und dann still sich hinsetzen und verharren. Sie setzen ein Zeichen, indem sie eine Kerze anzünden, also nicht aufschreiben, aber ein Symbol setzen und beten. Das Gebet ist kein Auslaufmodell, auch wenn das keine gesprochenen Gebete sind, sie setzen sich hin und werden in dem Moment still. Und neulich hatten wir die Leiterin der Telefonseelsorge bei uns zu Gast im Kirchenvorstand und was ich auch nicht wusste, obwohl ich im Leitungskreis dort bin, der Telefonseelsorge, gibt es dort im Telefonraum der Telefonseelsorge, die ja Tag und Nacht besetzt ist, ein Büchlein, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge Gebete reinschreiben, weil immer wieder sagen Menschen, mit denen sie sprechen am Telefon, bitte beten Sie für mich, bitte beten Sie für mich. Und dann gibt es die Möglichkeit dort, ein Gebet in dieses Buch reinzuschreiben. Also das Gebet ist kein Auslaufmodell. Und dann natürlich die Besonderheit in seinem Namen beten. Wir haben ja die liturgische Formulierung, wir beten durch Jesus Christus oder im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes. Manchen ist das ein bisschen lästig, warum muss man solche Formulierungen im Gebet noch haben? Durch Jesus Christus beten, im Namen Jesu beten, hat natürlich eine tiefe Bedeutung. Wir haben ja Zugang zu Gott dem barmherzigen Vater, nur durch Jesus Christus. Aber das andere ist mir noch deutlich geworden, und zwar in der Frage der Erfüllung von Gebeten. Unsere Fürbitten können wir vor Gott tragen, unser Gebet, aber wir erleben ja allzu oft, dass auch nicht sofort sich eine Veränderung einstellt, dass unsere Gebete nicht sozusagen automatisch beantwortet werden. Nun gibt es das schöne Wort von Dietrich Bonhoeffer: Gott erfüllt nicht alle unsere Gebete, aber alle seine Verheißungen. Das ist ein schönes Wort, aber es ist trotzdem schmerzlich, dass manche Gebete scheinbar nicht direkt in Erfüllung gehen. Und da ist für mich wichtig dieser Hinweis: im Namen, wir beten im Namen Jesu, im Namen dessen, der selber gebetet hat, aber eben auch schwere Zeiten durchgemacht hat. Der auch gebetet hat: Herr, nimm diesen Kelch von mir, wenn du willst. Im Namen Jesu beten heißt auch mit dem Geheimnis, mit der Geheimnisfülle Gottes rechnen, dass das Leben zuweilen eine andere Richtung nimmt, als wir uns vorstellen. Und das Gebet Jesu: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beten im Namen Jesu heißt auch beten im Namen dessen, der auch seinen Schmerz zu Gott getragen hat. Und letztlich ist es dieses Gebet, wie es im Vater unser steht: dein Wille geschehe, auch in unserem fürbittenden Gebet. Dein Wille geschehe, vielleicht auch unter Tränen. Das war sozusagen dieser Gedanke zu den Gebeten, der mich hier beschäftigt hat. Dann ist dir aber auch noch Weiteres aufgefallen, genau an diesem Wort aus den Abschiedsreden Jesu.
Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, in diesem kurzen Abschnitt des Predigttextes kommt ein Wort besonders häufig vor, nämlich 7-mal. Ist ja auch eine besondere Zahl. 7-mal kommt das Wort Vater vor. Wenn Sie nachzählen, 7-mal. Da heißt es ja gleich am Anfang: wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet. So beginnt es schon. Und bei Markus im ältesten Evangelium lesen wir auch, wie Jesus diese vertraute Anrede Vater im aramäischen Abba verwendet, gerade in seiner dunkelsten und schwersten Stunde im Garten Gethsemane. Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich sehe, Bruder Franziskus zählt nach, okay. Gut.
Wir haben auch gezählt.
Okay. Ja, das ist schon etwas Besonderes, diese Anrede Vater. Eigentlich können wir das erst durch Jesus Christus tun. Zu Gott Vater sagen. Gott, der Richter, der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Das alles kennt auch schon das Alte Testament. Aber mit der Anrede Vater geschieht eine kleine Revolution im Gottesverständnis. Jetzt müssen wir nicht Angst oder Schrecken oder Furcht haben vor Gott, so wie es ja in manchen Religionen auch heute noch ist. Im Vordergrund steht für uns die barmherzige Liebe des Vaters, der uns manchmal sehr fern ist, aber auch manchmal sehr nah. Durch Jesus Christus, der ja auch sagt: wer mich sieht, sieht den Vater, können wir direkt in das Vaterherz Gottes hineinschauen. Auch wenn wir weiterhin vielleicht vieles nicht verstehen und manchmal diese Liebe, diese Barmherzigkeit des Vaters nicht zusammenbekommen mit dem, was uns an Leid und Not begegnet. Und doch bleibt die Verkündigung Jesu immer wieder ein Aufruf, diesem Gott zu vertrauen, diesem väterlichen Gott. Und was mir noch aufgefallen ist: ich muss bei Abba immer denken an einen Kollegen von uns, besonders an ein Autokennzeichen, das er sich ausgewählt hat mit seiner Familie. In ihrem vorherigen Wirkungsort haben sie durch einen schweren Verkehrsunfall ihre Tochter verloren. Und als sie dann zu uns nach Aschaffenburg gezogen sind, haben sie sich ganz bewusst dieses Kennzeichen ausgesucht: AB für Aschaffenburg, dann BA und eine Zahl, ABBA. Für sie auch ein Ausdruck des Vertrauens in den himmlischen Vater, trotz aller Not, trotz allen Leids. Und es beeindruckt mich immer wieder neu. Dieser Kollege ist auch Nachbar von uns, ich laufe ja öfter an dem Auto vorbei. Es ist für mich immer wieder auch so ein Hinweis diesem Vater zu vertrauen, dennoch, trotzdem. Ja, in dem Wort Vater liegt sehr viel Trost für uns. Und die meisten kennen wahrscheinlich auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater. In der Regel sagt man auch vom verlorenen Sohn, aber es geht eigentlich um den barmherzigen Vater. Und mich beeindruckt es, wie zum Beispiel Rembrandt dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater ins Bild umgesetzt hat. Wir hatten vor ein paar Jahren die Möglichkeit, in St. Petersburg in der Eremitage das Original zu sehen, also riesig, gigantisch, Meter hoch, Meter breit. Wenn man davor steht, es ist tief, tief beeindruckend, wie Rembrandt versucht hat, hier diesen barmherzigen Vater darzustellen, der sich um seinen Sohn, der zurückkehrt, kümmert. Auf diesem Bild ist auch etwas Spannendes zu entdecken. Der Vater empfängt den Sohn und legt beide Hände auf ihn. Und wenn man diese Hände genauer betrachtet, ist es eine väterliche und eine mütterliche Hand. Das finde ich besonders schön auch an diesem Bild, weil es ausdrückt, dass das Wesen Gottes durch und durch Liebe ist. Es ist väterliche Liebe und mütterliche Liebe zugleich. Vielleicht kennen auch manche von Ihnen das Buch von Henry Nouwen, Nimm sein Bild in dein Herz. Er schreibt ja genau zu diesem Gleichnis und auch zu diesem Bild. Und auch das ist sehr beeindruckend, wie er den Vater beschreibt und die große Liebe, die er hat zu seinem Sohn, der zurückkehrt, und auch zu dem Sohn, der zu Hause geblieben ist, der ja auch zu kämpfen hat mit sich und der Situation. Ja, auch wenn Gott für uns immer wieder mal ein Geheimnis ist und ein Geheimnis bleibt, dennoch ist sein Wesen durch und durch Liebe. Gott ist Liebe. Und Jesus ermutigt uns gerade auch in diesen Abschiedsreden, die er seinen Jüngern gibt, immer wieder auch Kontakt aufzunehmen, in persönliche Beziehung zu treten zu diesem väterlich und mütterlichen Gott. Wir haben heute Rogate, betet, und wenn es um das Gebet geht, da wird mir immer am wichtigsten auch das Vaterunser. Ein wunderbares Gebet, das ja die ganze Welt umspannt, das in vielen Sprachen gebetet wird, in vielen Völkern. Erstaunlich ist, dass im Vaterunser gar nicht so die großartigen Bitten im Vordergrund stehen. Vergegenwärtigen wir uns einmal, es beginnt damit: Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und erst nach diesen Gebetssätzen, in denen es um Gott, den Vater, geht, da kommen die ersten konkreten Bitten. Und die ersten Bitten drehen sich um das tägliche Brot und um die Vergebung der Schuld. Weder um gutes Wetter, noch um Gesundheit, noch um den Arbeitsplatz. Es geht um ganz existenzielle Themen, eigentlich um das Leben selber. Und das macht für mich dieses Gebet auch so wunderbar und hat so eine Kraft in sich, gerade in Situationen, in denen mir auch oft die Worte fehlen. Ich habe ja viel mit alten Menschen zu tun, mit Sterbenden. Und da ist für mich dieses Gebet, dieses Vaterunser, ein großer Segen. Ich kann meine Anliegen und auch das, was den Besuchten auf dem Herzen liegt, in dieses Gebet hineinfallen lassen, es gemeinsam mit ihnen sprechen oder für sie sprechen. Ja, und noch was ist mir aufgefallen: wenn Jesus uns dieses Vaterunser ans Herz legt, dann möchte er uns auch davor bewahren, viele Worte zu machen, viel zu plappern, wie die Heiden heißt es, oder die Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Nun bin ich auch kein Mensch der großen Worte, von daher kommt mir das sehr entgegen. Ich finde es spannend, dass Jesus uns eigentlich in das stille Kämmerlein schickt. Das stille Kämmerlein, ja, das griechische Wort dafür ist eigentlich eine Vorratskammer. Damals in den Häusern gab es die Vorratskammer, die ohne Fenster war, ganz dunkel, die einzige Kammer, die auch abschließbar war. Und Jesus sagt zu uns: wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich finde, das drückt auch so eine ganz intime und innige Beziehung aus, fast wie in einer Liebesbeziehung, einem Liebesakt oder wie in der Sterbestunde eines Menschen. Hier geht es wirklich nur um mich und meinen himmlischen Vater. Und so heißt Gebet, sich vertrauensvoll ganz in die Nähe Gottes zu begeben und sich fallen zu lassen in seine Liebe. Denn er weiß, der Vater weiß, was ich brauche. Ja, dir ist aber auch noch was aufgefallen. Ja, wenn wir zu zweit vorbereiten, wird es vielleicht ein bisschen länger, aber ihm ist auch noch was aufgefallen.
Ist auch noch was aufgefallen. Also das muss man nicht unbedingt auch sagen, aber es ist so, übrigens, das Wort vom Kämmerlein ist, haben Sie schon mal in die Tageslosung reingeschaut, ist tatsächlich heute auch das neutestamentliche Losungswort, finde ich sehr ermutigend an der Stelle. Aber im Grunde könnte die Predigt an der Stelle sozusagen auch zu Ende sein. Aber das Wort geht halt weiter und das Spannende ist, dass eine Wende stattfindet dort, nämlich Jesus sagt zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, da werde ich nicht mehr in Bildern sprechen. Und es kommt sogar fast zu einem Art Widerspruch, es heißt nämlich, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch um etwas bitten will. Also plötzlich fällt, da ist es, ich sehe schon eine Wende, sozusagen die Stellvertretung Jesu gewissermaßen weg und es heißt letztlich, denn der Vater selbst hat euch lieb. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Also das passt im Grunde zu dieser unmittelbaren Beziehung im stillen Kämmerlein, die direkte Ich-Du-Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich bin vom Vater ausgegangen, in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Und das erinnert mich an die wunderschöne Ikone, die ja hier für die Gemeinschaft eine so große Bedeutung hat. Er geht zum Vater zurück. Und das Gebet ist eigentlich die Möglichkeit, in diese Gemeinschaft, dem Vater, Sohn und schließlich Heiligen Geist, im Heiligen Geist, in diese Gemeinschaft einzutreten. In eine Unmittelbarkeit, sozusagen ohne irgendein Dazwischen. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Da sehe ich eine Wende. Und ich denke, das hat Martin Luther auch gemeint, indem er sehr stark ja gegen alles gewahr, was als Heilige oder Reliquien oder Kirche oder Priester, die zwischen Gott und Jesus und den Menschen sind, Gott und den Menschen sind. Jesus stellt uns in die unmittelbare Nähe Gottes, in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist hinein. Sozusagen im Gebet stehen wir schon mit einem Fuß im Himmel. Besser als mit einem Fuß im Gefängnis. Sie kennen ja diesen Ausdruck, man steht mit einem Fuß im Gefängnis, wenn man irgendwelche Dinge macht. Aber hier ist es sehr schön, finde ich, der Gedanke, wir stehen im Gebet mit einem Fuß im Himmel bereits. Ulrike und ich haben darüber nachgedacht, wie kann man diesen Gedanken der Unmittelbarkeit noch ein bisschen konkreter und plastischer machen. Wir haben ja immer versucht, auch mit Beispielen, mit den schönen Farben, was zum Ausdruck zu bringen. Da ist uns eigentlich nur eingefallen, dass Jesus die Kinder immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Die Kinder haben das Gefühl, in der Nähe, in der Unmittelbarkeit der Eltern, in der Nähe der Eltern am sichersten zu sein, sich am sichersten zu fühlen. Ich denke, das können wir von Kindern lernen. In der Nähe Gottes, in seiner Gemeinschaft sind wir sicher und ruhig aufgehoben. Und in der neuesten Biografie von Karl Barth, ich habe sie mir noch nicht durchgelesen, heißt es, dass er gegen Ende seines Lebens in Kindergebeten und Kinderliedern Zuflucht gefunden hat. Dieser Mann, der unzählige Bücher geschrieben hat, findet letztlich in Kinderliedern, Kindergebeten wieder Zuflucht. Und eine Kollegin schreibt bei uns jüngst im Sonntagsblatt, dass das für sie so tief geprägt hat, wie ihre Eltern mit ihr am Bett abends gebetet haben, und zwar diese Verse von Paul Gerhardt, breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so lasst die Englein singen. Dies Kind soll unverletzet sein. Auch euch, ihr meine Lieben, soll heute nichts betrüben. Kein Unfall noch Gefahr. Gott lass euch ruhig schlafen. Stell euch die güldenen Waffen um Bett und seiner Engel Schar. Halten Sie einen Moment inne. Gibt es ein Gebet, ein Liedvers aus Ihrer Kindheit, an die Sie sich in diesem Moment erinnern können? Nehmen nehmen Sie dieses Gebet in sich auf und bleiben Sie ein Stück weit vielleicht an diesem Sonntag in dieser Erinnerung. Nun geht dieses biblische Wort weiter. Da ist davon die Rede, auch von der Realität, dass die Jünger in die Zerstreuung gebracht werden. Das könnten wir jetzt noch ein bisschen ausführen, tun wir aber nicht. Wesentlich ist eigentlich dieses zentrale Wort, mit dem diese Abschiedsrede, dieser Teil schließt. Ein Bibelwort, was mir persönlich schon in vielen Situationen Hilfe gewesen ist, sozusagen eine Zusammenfassung dieser Abschiedsrede Jesu. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir dieses Wort so hören, könnten wir die Frage vom Anfang vielleicht nochmal aufnehmen. Welche Farbe hat nun die Trauer? Damit hatten wir angefangen. Welche Farbe, würde ich ergänzen, haben Sorge und Angst? Welche Farbe hat eigentlich unser Leben?
Ja, ich denke gerade dieses Wort, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, lässt sich sehr schön auch in Farben wieder darstellen. In dem ersten Teil, in der Welt habt ihr Angst, oder Bedrängnis hieß es in der Losung, in dem Text, der gelesen wurde, Angst, Not, Leid, das ist da, das ist in der Welt, das gehört zu unserem Leben. Und wir verbinden das meistens mit der Farbe Schwarz. Leider hat der Teller auch Schwarz, das bedauere ich schon immer noch.
Du hast schon mehr Farbe jetzt.
Genau. Schwarz verbinden wir meistens mit dieser Angst, die in der Welt da ist, die in unserem Leben da ist. Aber dann kommt ja diese wunderbare Verheißung, diese Fortführung, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt für mich auch, ich schenke euch die Farbe Grün, die Farbe der Hoffnung. Oder ich schenke euch die Farbe Blau für den Himmel, für die Zukunft, die offen ist. Oder die Farbe Gelb für das Licht, für die Auferstehung. Und ich schenke euch die Farbe Rot für die Liebe des Vaters, von der uns nichts und niemand trennen kann. Und ich habe mir, gerade als wir das so vorbereitet haben, überlegt, dass ich vielleicht diesen Schal im Gottesdienst öfter mal tragen werde. Nicht nur, weil ich den schwarzen Talar nicht so sehr mag, aber weil es ein schönes Symbol ist, dass durch Gott, durch seine Liebe auch Farbe in unser Leben hineinkommt. Amen.